Ich habe ganz viel mitgebracht, habt ihr schon gesehen. Ich habe ein schönes Buch und meine Mappe. Und ich habe ganz tolle Worte und Gedanken bekommen. Und der erste war, Jesus hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich weiß natürlich nicht, wer von euch heute beladen und mühselig ist. Man sieht das auch schlecht durch den Mundschutz. Ne? Manchmal hat man ja so dann doch schon Eindruck, so wie die Mundwinkel hängen. Ja, ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr echt frohe Erwartungen habt heute. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder oder jede ganz ohne Sorgen ist und einfach nur froh und glücklich hierher gekommen ist. Und auch gerade Fragen des Glaubens, Fragen an die eigene Berufung oder den eigenen Dienst oder auch Glaubenszweifel in stürmischen Zeiten und oder angesichts von Krankheit und Leid können uns ganz schön beladen. Hoffentlich kannst du dem Versprechen von Jesus glauben und erwartest heute etwas Erfrischung, etwas Beruhigung oder irgendetwas anderes Gutes von ihm. Denn ich bin sicher, dass unser Gott viel für dich hat, für jeden von uns. Und dass er es dir gern geben möchte. Vielleicht hat er dir schon durch die Lieder gedient, die Arno geschrieben hat.
Das letzte, der Text wenigstens, war es von dir. Genau. Aber vielleicht auch schon durch die freundliche Begrüßung eines Menschen heute Morgen, durch ein nettes Lächeln. Vielleicht wird er dir etwas zeigen durch die Predigt, durch ein Gebet, durch den Segen nachher, durch eine Begegnung, ein Gespräch. Erwarte es. Ja, du kannst es denn erwarten, denn ich bin mir sicher, dass Gott dir gern geben möchte. Und dass er immer wieder nach Wegen sucht, um mit dir in Beziehung zu kommen und dir Gutes tun zu können. Wenn ich vor der Aufgabe stehe, eine Predigt zu halten, dann erwarte ich zuerst auch erstmal etwas von Gott. Ich bete, ich frage ihn, was denn wohl jetzt für die Gemeinde dran ist, für diesen Tag und was er für die Gemeinde so auf dem Herzen hat. Oft ist es so, dass die Ältesten mir keine Vorgaben machen. Dann nicht einfach über das sprechen, was mich sowieso die letzte Zeit bewegt hat oder was mich in meinen Vorbereitungszeiten begleitet. Aber diesmal war es anders, denn diesmal habe ich einen ganz konkreten Text bekommen und sogar auch schon einen Arbeitstitel für die Predigt. Und der lautet, im Willen Gottes bleiben. Und der zugrunde gelegte Text sollte sein aus dem Buch Jona, erstes Kapitel, die Verse 1 bis 11. Wow, habe ich gedacht. Jona, das ist cool. Ne? Das haben wir im Kindergottesdienst schon rauf und runter und immer wieder. Und da sprechen wir auch im Kindergarten drüber. Da kann man Bilder von malen und angucken. Jona kenne ich. Kein Problem. Ich habe mich dann auch gleich auf den Weg gemacht. Ich gehe dann immer gerne meine Runde so spazieren mit zu einem Gedanken im Kopf und so bin ich dann mit Jona erstmal spazieren gegangen. Die ganze Geschichte stand mir vor Augen. Ja, da war die Berufung, der Sturm, der Wal, Ninive, die Bekehrung und dann kam noch was mit einem Rizinusstrauch. Also alles war da und da lässt sich bestimmt was drüber sagen. Aber das hat nicht lange angehalten, weil mein Predigttext sollte ja nicht das Buch Jona sein, sondern der Predigttext ist das erste Kapitel, die Verse 1 bis 11. Und sogar schon ein Grundgedanke im Willen Gottes bleiben. Auweia. Jetzt muss ich mir den Text wohl doch noch mal etwas genauer anschauen. Und ich lese euch mal die Verse Jona 1 bis 11 vor. Ich mache das aus der Übertragung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Mag ich gern und kennt ihr vielleicht auch noch nicht. Alles andere kennt ihr schon. Lehnt euch zurück, es ist wirklich interessant, spannend. Erwartet etwas. Seine Rede geschah zu Jona, Sohn Amitais. Es sprach, steh auf. Wandre nach Ninive, der großen Stadt, und rufe über ihr aus, dass ihre Bosheit vor mein Antlitz herübergezogen ist. Jona stand auf, nach Tarschisch zu flüchten, von seinem Antlitz fort.
Er stieg nach Jaffa hinab, fand ein Schiff, das nach Tarschisch ging, gab den Fährlohn dafür, bestieg's mit ihnen nach Tarschisch zu gehen, von seinem Antlitz fort. Er aber schleuderte einen großen Wind aufs Meer. Ein großer Sturm ward auf dem Meer, dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Die Seeleute fürchteten sich. Sie schrien, jeder Mann zu seinem Gott. Sie schleuderten ins Meer die Geräte, die im Schiff waren, sich darum zu erleichtern. Jona aber war ins hinterste Verdeck gestiegen, hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da näherte sich ihm der Kielherr und sprach zu ihm: Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht bedenkt sich unseretwegen der Gott, dass wir nicht hinschwinden müssen. Jene aber sprachen einer zum anderen: Wohlan, wir wollen Lose werfen, dass wir erkennen, wessenthalben uns dieses Böse geworden ist. Sie warfen Lose. Das geworfene Los fiel auf Jona. Sie sprachen zu ihm: Vermelde uns doch, du, dessenthalben dieses Böse uns ward, welches ist dein Geschäft und woher kommst du? Welches ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ihn, den Gott des Himmels, fürchte ich, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Die Männer fürchteten sich, eine große Furcht. Sie sprachen zu ihm: Was hast du getan? Denn die Männer erkannten nun, dass von seinem Antlitz er flüchtig war, denn damit hatte er es ihnen gemeldet. Sie sprachen zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, dass das Meer von uns ab sich stille? Denn das Meer stürmt immer heftiger noch. Und das war der Vers 11. Zuerst etwas Grundlegendes über den Text. Man ist sich heute wohl einig, dass der Text nicht von einem Propheten Jona geschrieben wurde, sondern dass es sich um einen reinen Lehrtext handelt, den ein Lehrer verfasst hat, um Schüler zum Denken über Gott anzuregen. Was auch die offene Frage am Ende des Buches Jona erklären würde, wo Gott dann den Jona fragt: Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt? Eine offene Frage am Ende eines Buches. In der Bibel taucht zwar noch ein Prophet mit Namen Jona auf, im zweiten Buch Könige, im 14. Kapitel, aber dieser Text ist circa 200 Jahre älter als der Jona-Text, was man wohl am Schrift- und Sprachstil erkennen kann, wenn man es denn kann. Wenn ich einen Lehrtext verfassen würde oder müsste, würde ich vielleicht auch auf einen bekannten Namen zurückgreifen. Am besten natürlich auf einen Namen, wo außer dem Namen nicht viel bekannt ist. Und das ist ein guter Trick, aber wir wissen, dass Namen an und für sich in der arabischen Welt eine große Bedeutung haben. Und darum habe ich mal nachgeschaut, was Jona wohl für eine Bedeutung hat. Weiß jemand, was Jona heißt? Hat schon mal jemand nachgeschaut von euch? Nein. Jona heißt Taube. Taube, die Taube, die fliegende Taube. Und die Taube begegnet uns in der Bibel ja öfter. Da fällt euch bestimmt was ein. Mag mal jemand was reinrufen? Eine Taube? Heiliger Geist. Heiliger Geist. Arche Noah. Noch etwas? Pfingsten ganz genau, das haben wir neulich gefeiert, ne? Der Heilige Geist. Genau, Taufe Jesu kommt ja auch in der Form vom Heiligen Geist. Genau, die Taube auf Jesus herab. Genau, ich habe noch zwei andere Stellen gefunden. Die Taube taucht auf als Opfertier der Armen. Ja, also Maria und Josef müssen Tauben opfern nach den Reinigungsvorschriften, nach der Geburt Jesu. Und im Hohelied der Liebe taucht die Taube auf. Und zwar spricht dort der Geliebte zu seiner Geliebten: öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Es ist also ein Kosewort. Und das Hohelied der Liebe liegt zeitlich wahrscheinlich relativ dicht auch an der Entstehungszeit des Buches Jona dran. Und das hat mir gut gefallen. Ja, die Taube als Kosewort. Und das hat dann meine Sicht auf die Person des Jona auch nochmal ein bisschen verändert. Und ich habe angefangen, das Jona-Buch noch einmal zu lesen, die Verse 1 bis 11. Der von Gott Geliebte hört das Wort Gottes. Es ergeht an ihn. Es geschieht ihm, wie es in manchen Übersetzungen auch steht. Gott spricht nicht direkt mit seiner Taube, sondern ein Wort Gottes trifft ihn, wird für ihn existent, es wird hörbar, es wird von ihm verstanden. Es gewinnt im Augenblick eine Bedeutung für Jona. Und wir erfahren noch mehr. Er ist nicht irgendeiner. Er hat einen Namen und dieser Name ist ein Kosename, der ihn als einen von Gott Geliebten auszeichnet. Gott kennt ihn. Gott weiß, woher Jona kommt. Denn Jona hat einen Vater und der Name des Vaters ist Amittai. Das bedeutet Wahrhaftigkeit. Die Herkunft Jonas bestätigt seine Zugehörigkeit zum erwählten Volk Gottes. Jona ist also ein Geliebter und ein Erwählter. Und Gott kennt ihn noch besser. Jona ist ein Prophet. Gott kennt seine Begabungen und seinen Dienst. Jona hört. Er erkennt, begreift, versteht etwas vom Wort Gottes und entnimmt daraus einen Auftrag an sich. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive und rufe über die Stadt aus, dass ihre Schlechtigkeit zu mir heraufgedrungen ist. Der Geliebte Gottes ist also anscheinend irgendwie gerade nicht auf einem Weg. Die meisten Übersetzungen sagen hier sogar nur, mach dich auf. Vielleicht ist er einfach nicht nur nicht unterwegs, sondern es ist überhaupt ein Stillstand eingetreten bei Jona. Und Jona versteht Gottes Willen und er macht sich auf. Er setzt sich in Bewegung. Er macht sich auf den Weg. Er macht sich auf einen Weg. Nur der Weg, den er einschlägt, ist nicht der, den Gott für ihn vorgesehen hat. Oder eigentlich muss ich sagen, es ist nicht das Ziel, das Jona selbst aus Gottes Wort herausgehört hat. Wir wissen nicht, warum Jona einen anderen Weg einschlägt. Und einen viel mühsameren wahrscheinlich und auch einen viel teureren, denn Tarschisch war zu der Zeit möglicherweise die am weit entfernteste Stadt, die von Israel aus mit einem Schiff zu erreichen war. Irgendwo in Spanien, habe ich gelesen, sollte das sein. Aber warum flieht er vom Angesicht Gottes? Hat er da etwas falsch verstanden? Nein, das ist es nicht, denn später wird er den Schiffsleuten ja erzählen, was sein eigentliches Ziel ist. Er kannte es wohl. Jona ist also so weit im Willen Gottes, dass er sich in Bewegung setzt. Aber er schlägt die falsche Richtung ein. Und wir erfahren nicht den Grund, warum er den Willen Gottes verlässt. Warum er das, was er vom Wort Gottes erkannt, begriffen und verstanden hat, nicht umsetzt. Und was macht Gott? Gott lässt seinen Geliebten nicht los. Er lässt ihn nicht aus den Augen und lässt ihn nicht entkommen. Gott bleibt dran. Gott wirft einen Sturm auf das Meer. Und Jona? Jona ist mit sich im Reinen. Er ruht scheinbar ganz in sich und schläft. Wie kann er schlafen, wenn rings darum der Sturm tobt? Und das war sicher kein leichter Sturm, denn Seeleute, bis die sich entschließen, Ladung und Gerätschaft von Bord zu werfen, also ihr Einkommen, da muss schon ganz schön was passieren. Aber Jona schläft. Und dabei ist Jona nicht mal Seemann, also er hätte wirklich alle Gründe, Angst zu haben. Doch nichts dergleichen, er schläft. Schläft im untersten Schiff in der Einsamkeit. Der Kapitän und die anderen Seeleute müssen ihn holen lassen, müssen ihn die Not vor Augen stellen, müssen ihm die Situation erklären und der Kapitän muss ihn dazu bewegen, sich wieder seinem Gott zuzuwenden. Schließlich weist das Los Jona als den Schuldigen an dem Unglück aus und vor den Seeleuten spricht Jona dann endlich sein Gottesbekenntnis, seine Erwählung, seine Berufung, seine Schuld. Und dann sind wir wieder am Vers 11 angelangt. Der von Gott Geliebte und Erwählte wird vor die Frage gestellt, was sollen wir mit dir machen? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und Jona muss eine Entscheidung treffen. Und hier endet der Text. Was können wir als Evangelium, als frohe Botschaft daraus mitnehmen? Also wenn ich Erzählungen des Alten Testaments lese, stelle ich immer wieder mit Erstaunen fest, was ich daraus alles an Erfahren kann darüber, wie Gott ist, wie er sich verhält, was er fühlt und welche Ziele er hat. Ich denke, dass viele Geschichten genau deshalb weitererzählt werden, damit wir Zuhörer oder auch Leser den Mund gar nicht mehr zubekommen. Vor Staunen über die Größe, über die Macht, über die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes und auch darüber, wie viel Gott einsetzt, um mit uns, dem abgefallenen Menschen, in Kontakt zu bleiben und immer wieder neu in Beziehung zu kommen. Und genau das ist meiner Meinung nach auch der über alles stehende Wille Gottes. Er will mit dem Menschen, mit jedem Einzelnen, in Beziehung kommen. Genau dafür hat Gott den Menschen kreiert, geschaffen. Und wie bei jedem, der etwas erschafft, jeder Erfinder, jeder Künstler, geht so einer Erfindung oder einer Schaffung eines Werkes immer ein Wunsch nach Verbesserung oder vielleicht sogar nach Vervollkommnung, nach Vollkommenheit voraus. Ein Erfinder sieht irgendwo einen Mangel und will mit seiner Erfindung diesen Mangel beheben oder etwas leichter, einfacher machen. Und jeder Künstler strebt in seinem Werk nach etwas Absolutem oder nach etwas Vollkommenem. Bevor Gott begonnen hat, schöpferisch tätig zu werden, wird bei ihm irgendein offener Wunsch vorhanden gewesen sein. Er wird eine Idee gehabt haben, wie er sich, seine Existenz, seine Herrlichkeit, seine Größe und Majestät vollkommener machen kann. Und Gott kreierte den Menschen nach seinem Bild. Und da es für Gott in seinem Schaffen keine Beschränkung gibt, sondern er alles allein durch sein Wort nach seinem Willen in Existenz bringen kann, ist der Mensch auch nach seinem Bilde geworden. War die Schöpfung bis zur Erschaffung des Menschen einfach nur gut? Urteilte Gott über sein Werk, nachdem der Mensch dann da war? Das ist alles sehr gut. Damit der Mensch aber Abbild Gottes werden konnte, musste er in allen seinen Entscheidungen absolut frei sein. Denn auch Gott unterlag ja keiner anderen Herrschaft. Der Mensch musste die Entscheidung treffen können unter Gottes Führung, Gottes Segen und Liebe zu leben oder aber lieber niemanden über sich zu haben und keinen über sich haben zu wollen, der ihm sagen kann, wo es lang geht. Und so konnte oder musste es zum Sündenfall kommen. Und seitdem wirbt Gott um seine Menschen, damit sein Wille Wirklichkeit wird. Gott begegnet den Menschen immer wieder. Er segnet sie. Er geht einen Bund mit ihnen ein. Er gibt den Menschen die Gebote. Und auch in den Geboten spiegelt sich ja schon im ersten Gebot dieser Grundwille Gottes wider, wenn es dort heißt, wie Jesus es uns in Lukas im 10. Kapitel deutet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Vor langer Zeit habe ich mal eine Predigt gehalten, da habe ich versucht zu erklären, was Liebe ist. Ich kam damals zu dem Ergebnis, Liebe ist Leben geben. In der weiteren Ausführung deutete ich das dann so, Liebe ist es, den Nächsten wahrzunehmen, erkennen, was ihm zum Leben fehlt und ihm davon das geben, was ich im Augenblick geben kann. Als Auslegung für das Liebesgebot ist mir dabei bis heute wichtig, dass dieses Wahrnehmen und das Geben immer den Blick auf meinen Nächsten und auch auf mich selbst beinhalten muss. Heute will ich aber auch noch einmal ganz deutlich da hinzufügen, dass zur Erfüllung des ersten Gebotes diese Sicht auch für die Liebe zu Gott gilt. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, dass Gott von mir als Menschen nichts braucht. Er braucht keinen Dienst, keine erfüllte Aufgabe, er braucht kein Opfer. Gott ist vollkommen und in seiner Vollkommenheit gibt es nichts, was wir Menschen für ihn tun könnten, was er nicht selbst viel besser machen könnte. Oder? Wir erinnern uns, Gott begann sein Schöpfungswerk, weil er etwas vermisst hat. Es war eben noch nicht alles vollkommen. Er wollte den Menschen als sein Bild, als sein Gegenüber, als Adressat für seine überfließende Liebe. Gott dieses Gegenüber zu sein, ihm als sein Abbild entgegenzukommen, das ist meiner Meinung nach des Menschen alles überstrahlende Aufgabe. Das ist der Wille Gottes, der über allem Handeln Gottes steht. Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, würde dann im oben genannten Sinne bedeuten, nimm Gott wahr mit deinem Herzen. Nimm ihn wahr in deiner Seele. Nimm ihn wahr in deinem Leben, in deinem Denken. Sei mit ihm in Beziehung. Rechne mit ihm, rechne mit seinem Segen, erwarte ihn, erlebe ihn und freue dich an dem, was Gott hat. Genieße seine Liebe und erwidere sie. Gott zu lieben heißt möglicherweise, ich gebe Gott, was er braucht, um mein Gott zu sein. Je mehr ich Gott liebe, desto mehr wird Gott zu meinem Gott und desto mehr werde ich zu dem Gott mich geschaffen hat, zu seinem Bild. Wenn die Beziehung also der Wille Gottes ist, in dem wir bleiben sollen, was ist dann die frohe Botschaft an dem Jona-Text? Dreimal kommt in den ersten Versen der Satz vor, er floh vom Angesicht des Herrn. Jona erkannte etwas von Gott und er floh aus der Beziehung. Er ging in eine andere Richtung und er schien sich dabei erst einmal richtig wohlzufühlen. Da tauchen bei mir Erinnerungen auf an eine andere Geschichte, zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber auch die Geschichte von dem Diener, der nur das eine Talent bekommen hat, fällt mir ein. Wisst ihr noch, was der Diener zum Herrn sagte, als er ihm das eine Talent zurückgibt? Ganz genau. Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Der Diener hatte Angst vor Gott. Er hatte ein falsches Gottesbild. Und dieses falsche Bild bringt ihn in die äußerste Finsternis, weg vom Antlitz des Herrn. Ebenso der verlorene Sohn. Er denkt, dass er im Haus seines Vaters etwas nicht bekommen würde, was er seiner Meinung nach unbedingt zum Leben braucht. Auch er verlässt das Angesicht seines Herrn und landet dort, wo auch Jona landet, in der Katastrophe. Er landet in der Hungersnot. Jona landet im Sturm. In der Jona-Geschichte wird die Katastrophe als aktives Eingreifen Gottes geschildert. Gott warf einen Sturm auf das Meer. Für mich das Bild dafür, dass Gott nicht loslässt. Gott ist ein nachgehender Gott. Er folgt dir überall hin und er sucht dich. Der verlorene Sohn geht vom Angesicht des Herrn weg durch ein ausschweifendes Leben in Gesellschaft, in der Suche nach Anerkennung, bis er in der Einsamkeit am Schweinetrog landet und dort Gott begegnet, als er in sich geht. Jona geht auf seinem Fluchtweg durch die Einsamkeit des untersten Schiffsraumes und des Schlafes, bis er in die Gemeinschaft der Seeleute zurückgezwungen wird und ihm dort die Augen geöffnet werden. Er seinen falschen Weg erkennt und sich zu seinem Gott, seiner Erwählung und Berufung bekennt und eine Entscheidung treffen muss. Das Evangelium für den heutigen Sonntag verbunden mit einigen Fragen. Wie sieht dein Gottesbild aus? Hast du Angst vor deinem Gott? Bist du unglücklich, weil du vielleicht etwas aus seinem Wort verstanden hast, was du nicht erfüllen oder erreichen kannst oder willst? Überleg mal, wenn du einen Auftrag von Gott verstanden hast, bringt dich das verstandene Wort näher zu Gott oder macht es dir Angst? Legt es dir eine Last auf? Treibt es dich fort? Bist du vielleicht auf der Flucht vor seinem Angesicht, weil du nicht glauben kannst, dass Gott gut ist? Dass Gottes Sehnsucht nach dir viel größer ist, als deine Sehnsucht nach ihm jemals sein könnte. Dass Gott Himmel und Erde in Bewegung setzt, um dich immer wieder neu vor die Beantwortung der einen Frage zu stellen: Willst du mein geliebtes Kind sein? Meine Geliebte, meine Taube. Gott ist für dich, immer. Er bietet dir unzählige Möglichkeiten an, ihn wahrzunehmen, ihn zu lieben. Und er will nur das eine, in Beziehung mit dir, mit seinem Bilde zu sein. Gott ist für dich, immer. Und er findet und nutzt die Wege und Situationen, die ganz genau zu dir passen. In der Einsamkeit bringt er dich in Gemeinschaft. Er holt dich aus der Gemeinschaft und führt dich in die Stille. Seine Wege sind nicht unsere Wege, aber sein Blick ist über allem und er bringt die Wege zusammen und Gott kommt an sein Ziel. Gott ist gut, immer. Und Gott ist für dich, immer. In Gottes Willen bleiben heißt, mit ihm in Beziehung sein. Ihn wahrnehmen in unserem Leben, in unserem Denken, in unseren Beziehungen, in seiner Schöpfung. Das heißt aber auch, aus dem Wissen heraus leben, dass ich von ihm wahrgenommen werde, dass er mich sucht und Himmel und Erde in Bewegung setzen wird, um mit mir in Beziehung zu kommen. Er will mein Gott sein. Ich werde sein Mensch sein. Gott ist allmächtig, da bleibt nichts offen. Sein Wille wird geschehen und am Ende wird alles sehr gut sein. Und ich habe noch ein Gebet, das möchte ich gern mit euch beten. Eine ganz alte Karte habe ich vor Jahren mal bekommen. Die hängt immer bei mir am Bett, an der Wand. und morgens, wenn ich aufwache, fällt mein Blick oft darauf und dann versuche ich die zu lesen, was im Laufe der Jahre nicht unbedingt einfach ist ohne Brille. Aber inzwischen kenne ich es auch fast auswendig. Ich bete mit euch. Gott ist für mich. Herr, du bist immer für mich. Und niemand ist stärker als du. Du hast deinen eigenen Sohn für mich gegeben. Und mit ihm schenkst du mir alles. Niemand kann mich vor dir beschuldigen oder verdammen. Denn Jesus Christus, mein Erlöser, macht mich gerecht. In Zeiten der Angst, des Hungers, der Verfolgung und Gefahr vertraue ich ganz auf deine Liebe zu mir. Nichts kann mich von deiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, nicht Engel oder Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts Hohes und nichts Tiefes und keine andere Kreatur. Ich bin absolut sicher bei dir. Amen.